Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Dräger.
Sehr schön, dass Sie bei uns sind. Sie schlittern hier mitten in das Ende einer Agentenstory rein, könnte man sagen. Für meinen heutigen Gast schließt sich familiär betrachtet genau in diesem Moment ein Kreis. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörende. Hallo und herzlich willkommen, Luisa Braun.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Das wird hier jetzt keine lange Agentengeschichte, aber klären will ich es trotzdem. Dein Großvater saß während, ja, man kann sagen, so in Zeiten des Kalten Krieges, hier auch in diesem Rundfunkgebäude, vielleicht auch auf genau diesem Stuhl, damals beim ehemaligen RIAS, Radio im amerikanischen Sektor. Und das flößt mir so ein bisschen Respekt ein. Er war ein Doppelspion?
Ja, das weiß man nicht so genau. Also wir alle wissen in der Familie, dass er beim RIAS gearbeitet hat. Deswegen ist es für mich auch total besonders, heute hier in diesen Räumen zu sein. Genau, und es ranken sich sehr viele Legenden und Geschichten um ihn und möglicherweise war er auch ein Doppelagent, aber das weiß man nicht so genau.
Okay, da willst du dich auch nicht so ganz genau festlegen, aber du hast es nicht erfahren.
Nee, ich habe es tatsächlich nicht erfahren. Es gab dann einmal einen Artikel in der FAZ nach seinem Tod, der ihn so in Zusammenhang mit so einer Doppelagentenrolle bringt. Vielleicht sogar mit einem Pralinenmord, aber ja, sehr sagenumwoben und es gibt keine Akten dazu, nichts. Also
eine großartige Geschichte, die wir an dieser Stelle allerdings gar nicht vertiefen können. Aber es geht ja heute auch um dich. Du hast auch eine journalistische Ausbildung. Du bist aber Juristin, hast zusätzlich einen Master in internationale Beziehungen und Diplomatie. Du bist aktuell bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bei der Kulturstaatsministerin Monika Grütters in einem Referat zuständig für Medienkompetenz und Pressefreiheit. Es ist sicherlich eine ernsthafte, wichtige und mitunter aber auch vielleicht ein bisschen trockene Arbeit, so stelle ich mir das zumindest vor. Und gleichzeitig bist du einfach ein Mensch, der das Leben sehr genießt, mit dem man sehr angenehm in die Welt blicken kann, mit dem man sehr viel Spaß haben kann. Vielleicht bin ich jetzt durch deinen Großvater beeinflusst, aber bist du auch so ein bisschen so eine Doppelagentin in deinem eigenen Leben?
Also Doppelagentin bin ich nicht, aber ja, also ich würde von mir selbst behaupten, dass ich facettenreich vielleicht bin, vielleicht kann man es so eher sagen und eben interessiert bin, möglichst viele Sachen kennenzulernen. Also einmal durch meine journalistische Ausbildung, andererseits durch das Jurastudium habe ich eigentlich immer schon probiert, möglichst viel aus unterschiedlichen Welten mitzubekommen und kennenzulernen. Mhm. Ja.
Aber man hat bei dir den Eindruck, dass es so eine große Lebensfreude gibt und ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, mit dir zu sprechen bedeutet auch immer, dass man zwei sehr aufmerksame, aufgeschlossene, knallblaue Augen sieht, die sehr viel Lebensfreude eben ausstrahlen. Und ich habe mich mal schon privat gefragt, wie kommt man so durch ein Jurastudium, wo man doch sehr viel Sitzfleisch auch beweisen muss?
Ja, das stimmt. Also das war auch nicht so leicht. Also das Jurastudium ist kein schönes. Aber genau, ich glaube, das Interesse für die Zusammenhänge, das ist natürlich irgendwie die größte Motivation. Was bedeutet Gerechtigkeit? Wie kann ich die Welt vielleicht eine bessere machen? Also das hat mich eigentlich immer so angetrieben, auch wenn sich das groß anhört oder vielleicht auch ein bisschen pathetisch. Aber ja, so war es. Und dann diese Trockenheit des Studiums, klar, die Examen sind furchtbar, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Aber ja, da hat, glaube ich, die Kombination gerade mit der journalistischen Ausbildung, wo ich ja dann immer Reißaus nehmen konnte, auf tolle Seminare fahren konnte, wunderbare Menschen kennengelernt habe, Radioumfragen gemacht, Reportagen, das hat mich dann auch wieder durch das Jurastudium getragen, weil ich eben immer so einen kreativen Ausbruchspunkt finden konnte. So.
Ja. Muss man auch sagen, du hast gerade hier eine Kollegin auf dem Flur getroffen, die eine ehemalige Kommilitonin von dir war.
Genau.
Wir dürfen heute sprechen über etwas, was dich persönlich sehr beschäftigt. Es geht um einen unerfüllten Kinderwunsch und wir werden uns aber auch einer Frage annehmen, die wahrscheinlich Generationen von Menschen beschäftigt und nicht loslässt. Wie schaffen wir es, glücklich zu sein mit dem, was wir haben und nicht eben zu denken, das Gras ist irgendwo anders grüner. Ich freue mich, dass wir das beides zusammen angehen. Herzlich willkommen, Luisa Braun.
Danke, ich freue mich auch.
Luisa, ich bin so ein bisschen abstrakt geblieben, als ich gerade gesagt habe, man kann mit dir viel Spaß haben. Kann man vielleicht erweitern, man kann mit euch viel Spaß haben. Ich kenne auch deinen Mann und was ich finde, was ihr ganz hervorragend zum Beispiel macht, ist Gastgeber sein. Es gibt sehr häufig Abende bei euch, die einfach sehr besonders sind, die man so angenehm in Erinnerung hat. Hast du schon lange irgendwie so das für dich entdeckt, gerne Gastgeberin zu sein?
Ach, ich glaube, also sowohl ich als auch mein Mann, wir bringen das beide schon von zu Hause aus mit. Wir kommen beide aus Familien, die immer offene Häuser gepflegt haben und wir setzen das eigentlich nur so fort. Und es ist aber auch so ein bisschen, ja, das, was uns ausmacht, das würde ich auch sagen, und was uns Freude macht, immer möglichst weit offene Türen zu haben und immer möglichst viele und möglichst unterschiedliche Leute zu Gast zu haben.
Das wollte ich gerade sagen, das ist wirklich bemerkenswert. Da geht es, also es ist gar nicht so eine Bubble oder irgendwas, sondern Alter, Ausbildung, sozialer Status, das ist immer ein Riesenmix, den ich immer genau, das finde ich sehr spannend und auch, dass sozusagen da diese warme Atmosphäre zwischen den Menschen herrscht. Aber ich kenne es aus dem Alltag einer Beziehung oder von verschiedenen Beziehungen sogar, dass es dann beim Einladen schon heißt, auch nicht wieder Mirko, der ist irgendwie immer, der kommt immer so komisch drauf, seit er von Marion getrennt ist. Also dass man so Auseinandersetzung hat, welcher Gast wie. Gibt es sowas bei euch auch?
Nee, eigentlich nicht, weil wir eigentlich immer davon ausgehen, unsere Gäste sind alle erwachsen und wer sich nicht miteinander versteht, der geht in eine andere Zimmerecke oder so. Und eigentlich funktioniert das ja immer ganz gut. Wir werfen einfach alle mit allen zusammen. Und da entstehen ja auch immer die tollsten neuen Bekanntschaften und Freundschaften auch. Also ja, deswegen, nee, gab es eigentlich noch nie Probleme. Oder wir haben es nicht mitbekommen. Das kann natürlich auch sein.
Ich hatte neulich einen kurzen Moment der Verwirrung, als wir miteinander sprachen. Und dann kam es irgendwie drauf, dass du mit deinem Mann erst, in Anführungszeichen, seit 6 Jahren zusammen bist. Für mich seid ihr irgendwie, also ihr seid 6 Jahre zusammen, seit zwei Jahren verheiratet. Und für mich seid ihr aber immer irgendwie so ein Paar, was es eigentlich seit Beginn der Aufzeichnungen gibt. Ist das was, was so von außen der Eindruck ist oder hast du das irgendwie auch in dir?
Nee, das Gefühl habe ich auch. Also wir haben auch am Anfang unserer Beziehung immer gesagt, wir sind der Kugelmensch. Das ist so eine irgendwie eine griechische Sage vom Kugelmenschen, wo also zwei Hälften sich gefunden haben und so ist das auch. Also wir haben uns gefunden und wahrscheinlich hat das Universum uns schon vor Jahrtausenden füreinander vorbestimmt.
Aber hast du bevor, tun wir mal so, als hätte es einen davor gegeben, hast du davor auch schon damit gerechnet, dass du mal so jemanden treffen wirst?
Nee. Also ich kann mich noch gut an meine Großmutter erinnern, die noch mit 103 und zahnlos immer zu mir gesagt hat, und wenn der Richtige vor dir steht, dann weißt du es. Das habe ich nie geglaubt.
Ach so.
Und irgendwann stand er dann vor mir, vor 6 Jahren, und dann wusste ich plötzlich, der ist es.
Und kannst du dich noch an euer erstes Date erinnern?
Ja, natürlich. Ja. Also wir haben uns kennengelernt auf einer Abschiedsfeier von einer Freundin, die ins Ausland gegangen ist. Und ich weiß noch, ich war eingeladen auf die Feier. Es war heiß in Berlin, 40 Grad. Ich saß an meiner Doktorarbeit in Jogginghosen. Ich hatte gar keine Lust auszugehen. Und dann rief eine andere Freundin an und sagte, ach, Luisa, jetzt da ist diese super Party heute Abend, da kommen mega interessante Leute. Du ziehst jetzt dein heißestes Outfit an und in 10 Minuten hole ich dich ab. Und dann gesagt, getan, dann hat sie mich abgeholt, wir sind da hingefahren. Ja, und dann saß da dieser sehr interessante Mann, aber mit noch anderen Frauen um ihn herum. Deswegen dachte ich, okay, keine Chance. Und wir haben uns bis spät in die Nacht unterhalten, haben es aber nicht auf die Reihe bekommen, Telefonnummern zu tauschen. Und so im letzten Augenblick, als gerade alle so im Aufbruch befindlich waren, dann sagte er, ja, also Luisa, wenn du mich wiedersehen willst, dann musst du übermorgen um 19.45 Uhr vorm Deutschen Theater stehen, weil da arbeite ich nämlich. Ja, und so haben wir uns wiedergesehen und das war der Beginn einer unglaublichen Liebesgeschichte.
Sehr schön, das strahlt ja auch wirklich beide sehr aus und es ist schön zu beobachten. Und nach 4 Jahren zu heiraten ist ja auch ein klares Zeichen von einer großen Entschiedenheit füreinander. Und es gab auch diesen Kinderwunsch. War der von Anfang an bei euch beiden dabei? Wie war das bei dir? Hattest du den immer schon?
Naja, also ich glaube, den Kinderwunsch sozusagen von meiner Erziehung her und so, ich habe mir immer vorgestellt, also wenn ich Mitte 30 bin, habe ich 3 Kinder. Das war irgendwie für mich klar. Jetzt am Anfang unserer Beziehung stand das natürlich nicht so im Vordergrund. Aber relativ schnell war uns beiden klar, okay, wir wollen zusammen alt werden und wir wollen auch gerne zusammen eine Familie gründen. Nach einiger Zeit hat sich dann eben herausgestellt, dass es nicht so leicht bei uns funktioniert. Genau.
Ihr habt es eine Weile probiert und ich glaube, also man kann sagen, es gibt bei dir eine unerkannte oder es gab bei dir eine unerkannte Vorerkrankung, die war euch zunächst nicht bekannt, später schon. Und ich kürze das jetzt mal stark ab. Zu was es dann erstmal kam, war 2 Eileiterschwangerschaften.
Genau, also in relativ kurzer Folge, also innerhalb von einem Jahr, bin ich quasi 2-mal schwanger geworden, aber beides mal am falschen Ort, nämlich einmal im linken Eileiter, einmal im rechten Eileiter. Und eine Eileiterschwangerschaft bedeutet sofort immer Operationen, weil es sehr schnell lebensgefährlich werden kann. Und dann mussten eben auch beide Eileiter entfernt werden. Und das bedeutet eben, dass man auf natürlichem Wege nicht mehr schwanger werden kann.
Mhm. Es gab aber dann in dieser Zeit auch Ärzte, die euch beraten haben, haben gesagt, so jetzt bleibt mal dran und probiert das mit hormoneller Unterstützung.
Genau, also wir waren dann schon sehr schnell bei Spezialisten. Es gibt ja zahlreiche so Kinderwunschkliniken, wie die immer heißen. Letztendlich sind das einfach nur etwas spezialisiertere Frauenärztinnen und genau, die haben uns beraten und haben gesagt, Mensch, ihr seid ja noch jung und nur weil man keine Eileiter hat, heißt das nicht, dass man nicht mehr schwanger werden kann. Deswegen probiert es doch mal mit einer Hormonbehandlung mit einer künstlichen Befruchtung. Mhm. Genau.
Und wie läuft sowas ab?
Ja, also das läuft so ab, dass man dann erstmal wie Material heranzüchten muss. Also man macht eine Hormontherapie, man spritzt sich Hormone. Also ich spritze mir Hormone in den Bauch. Das geht so über 10-12 Tage. Und damit reizt man sozusagen das Wachstum von ganz vielen Eizellen an, die dann in einer kleinen Operation entnommen werden, mit dem Samen des Mannes sozusagen in ein Glas geworfen, gut verrührt und geschüttelt und dann hofft man, dass möglichst viele befruchtet sind und die gibt man dann eben mit einer Pipette wieder zurück in die Gebärmutter.
Okay. Wenn man wie du oder wie ihr, kann man ja sagen, da so länger an so einem Kinderwunsch arbeitet, dann ist das ja, wir haben das jetzt gerade so vom Ablauf besprochen, aber glaube ich vor allem einfach total, also eine psychische Anstrengung auf die Dauer. Wie ging es euch denn damit?
Ja, auf jeden Fall. Also einmal eine körperliche Anstrengung auch, ganz klar. Die Eileiterschwangerschaften waren körperlich sehr anstrengend durch diese Operationen auch. Die Hormonbehandlungen sind anstrengend. Aber ich würde auch sagen, das größere Päckchen, was man dabei bearbeiten muss und zu tragen hat, das ist der Kopf, ganz klar. Und das zieht sich ja auch einfach über Jahre. Also man glaubt gar nicht, wie schnell dabei die Jahre so verfliegen. Bei mir als Frau tickt natürlich auch immer noch so ein bisschen die biologische Uhr mit.
Darf ich fragen, wie alt du gerade bist?
Ich bin jetzt 34.
Genau. Ja, okay.
Genau, nee.
Aber ist da, der Gedanke ist da.
Der Gedanke ist da, genau. Und man kann, also ich schaffe es zumindest nicht, ihn ganz abzuschalten. Und das ist auch so bei dieser ganzen Auseinandersetzung damit so schwierig gewesen, weil nach der 2. Eileiterschwangerschaft war ja klar, ich kann auf natürlichem Weg nicht mehr schwanger werden. Und das war für mich als Frau wirklich schwierig, weil ich mich so ein bisschen meiner ursprünglichen Daseinsberechtigung als Frau beraubt gefühlt habe, auch wenn ich natürlich rational weiß, dass das totaler Quatsch ist. Aber es war so ein ganz archaisches Gefühl von, ja, was soll ich denn dann hier eigentlich? Und mich damit auseinanderzusetzen, das ist ein langer Weg, weil ja, ich mir auch eben nie vorstellen konnte, dass ich mal möglicherweise gar keine Kinder haben werde. Und mittlerweile bin ich da auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Aber ja, Es ist eben auch, man muss sich Vorbilder suchen oder ich versuche mir Vorbilder zu suchen von starken Frauen, älteren Frauen, die andere Lebenswege gegangen sind. Aber in unserer heutigen Zeit habe ich manchmal auch das Gefühl, ist das nicht so ganz leicht, weil sehr viele Kinder bekommen.
Jetzt auch in deinem Umfeld meinst du oder generell genau. In der Gesellschaft ist das so präsent als Thema?
Ja, also in meinem Umfeld bekommen auf jeden Fall sehr viele Kinder, was ja total schön ist. Ich glaube auch, dass gerade generell ein ziemlicher Babyboom herrscht. Und ich habe den Eindruck, es gibt weniger Biografien oder Geschichten von Frauen, die sagen, ich mache es ganz anders. Ich will nicht Mutter sein, ich will einen ganz anderen Lebensweg gehen. Und mich darin zurechtzufinden und sozusagen mir eine neue Vorstellung von mir selber zu schaffen, eine neue Identität, das ist eine große Herausforderung.
Ich muss gerade an die Hollywood-Schauspielerin denken, die du erwähnt hast, die gesagt hat, in Hollywood hat man eh keine Zeit für Kinderbaby.
Ja. Wie war das? Ja, zum Beispiel, ja, ich habe im Urlaub eine ganz tolle Frau kennengelernt, eine etwas in die Jahre gekommene, sehr schöne Hollywood-Schauspielerin, Natalie Alexander und umwerfende Frau, muss man sagen. Und die raunte mir dann mit ihrer tiefen Hollywood-Stimmung zu: Darling, ich habe doch gar keine Zeit in Hollywood für Kinder.
Kann man sich jetzt.
Das sind so kleine Begebenheiten. Das mag irgendwie lächerlich erscheinen, aber das tut mir dann total gut, sowas auch zu hören. Ja? Also es gibt ganz tolle, erfüllte, facettenreiche Leben, die mit Kindern gar nichts zu tun haben und die auch nicht bedeuten, du bist Mutter und damit kann die Gesellschaft bei dir so einen Haken machen. So. Aha.
Es gibt ja auch so ganz viele so unachtsame Begegnungen, jetzt sagen wir mal mit einer Nachbarin oder mit jemandem, den man irgendwo kennenlernt, kenne ich die Situation, dass man irgendwie sagt, oh, so ein nettes Paar, jetzt wann kommt denn der Storch vorbeigeflogen? Irgendwie, das wird einem so Schubs mitgegeben, als wäre das völlig okay und als wäre da nichts dabei. Und mir ist eine Sache aufgefallen, das kriege ich immer zu hören, wenn ich in der Konstellation mit einer Freundin irgendwo mal aufgetaucht bin in meinem Leben. Aber ich als Mann kriege jetzt nie zu hören, ach, Sie, junger Mann, wann werden Sie denn Vater oder so? Ist das als Frau anders? Das würde ich nämlich vermuten.
Ja, also absolut. Also das ist auch mein Eindruck, dass es so ist. Absolut. Dass als Frau vielleicht auch aus Interesse oder so ein bisschen Smalltalk werde ich oft drauf angesprochen. Ja, wie sieht's denn aus? Also meine Tochter hat schon 4 Kinder. Warum ist denn bei dir noch gar keins unterwegs?
Und
was soll man dann sagen? Ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Am Anfang hat mich das sehr gestört. Mittlerweile kann ich das gut abtun und sagen, ja, ich habe keine Kinder, Punkt. Aber ja, wenn da mehr nachgehakt wird, auch in der Familie, dann werde ich da auch schon manchmal sehr deutlich, muss man sagen, weil ich das auch manchmal als Grenzüberschreitung empfinde.
Es ist aber tatsächlich auch ein bisschen schwieriges Feld, auch jetzt vielleicht im Freundeskreis damit umzugehen, also von euch zu kommunizieren oder halt angesprochen zu werden. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich weiß ja, dass das Thema bei euch auch stattgefunden hat. Und für mich ist es dann aber auch immer schwierig gewesen, jetzt zu sagen, okay, will ich nah ran an dich treten und frag, wie es gerade ist? Oder will ich dich in Ruhe lassen, weil ich nicht weiß, wie es dir damit geht? Also das ist ja eine komplexe Situation. Hast du da eine Formel, wo du rausgefunden hast, okay, so ist es dir am angenehmsten, wie die Leute auf dich zukommen sollten?
Also meistens ist es eigentlich andersrum, dass ich den Leuten sage, hey, bitte schick mir doch Fotos von deinem Baby, weil ich möchte teilhaben an deinem Leben. Und nur weil ich keine Kinder haben kann, heißt es nicht, dass ich jetzt abgeschirmt werden möchte aus deinem Alltag und aus deinem Leben.
Aber so diesen anderen Schritt auf dich zu, um einfach zu fragen, um Anteil zu nehmen, wie geht's dir gerade, wo bist du gerade?
Also das machen tatsächlich nur die allerengsten Freundinnen und Freunde, die Familie. Das ist, glaube ich, für viele ein sehr unangenehmes Thema und vielleicht auch immer noch ein bisschen tabuisiert. Da werden mir eigentlich wenig Fragen gestellt. Ja.
Aber wie würdest du es dir wünschen? Gibt es das nicht so, diesen einfachen Wunsch, weil deine Stimmungen da auch unterschiedlich sind?
Ja, also das, Ja, das ist eine gute Frage. Das ist fast tagesformabhängig so. Also es gibt Tage, da würde ich es mir wünschen, ach Mensch, nehmt doch ein bisschen mehr Anteil an meinem Schicksal. Und manchmal will ich das auch einfach ganz weit weg von mir schieben und mich gar nicht damit beschäftigen. Und es hängt natürlich auch, also es hat sich natürlich auch verändert, so nach den Eileiterschwangerschaften, da war ich richtig gehend verzweifelt, habe mir mehr Anteilnahme gewünscht. Jetzt fühle ich mich irgendwie wieder gut und stark und da brauche ich dann natürlich weniger.
Und ihr als Paar, also ich meine, das ist einfach eine große Herausforderung, so ein emotionales Projekt gemeinsam zu haben. Und wie bei jedem anderen Projekt, wo der Einsatz hoch ist und viele Gefühle auch im Spiel sind, kann man ja auch sagen, das kann eine gewisse Nervosität geben irgendwann. Aber ihr habt das ganz gut gemeistert.
Ja, also das ist wirklich ein großes Glück, dass das uns überhaupt nicht entzweit hat. Das hört man ja auch immer wieder von Paaren, die sich damit beschäftigen, sondern uns hat es eigentlich noch enger zusammengebracht, noch mehr aneinander geschweißt. Und das war immer unsere Verabredung, unsere Basis, dass wir Kinder, um glücklich zu sein, als Paar nicht brauchen. Es wäre schön, wenn sie dazu kämen, aber es ist keine Notwendigkeit.
Und wie blickt ihr da in die Zukunft? Macht ihr das weiter? Probiert ihr es weiter?
Ja, na klar, solange sozusagen dieses Zeitfenster offen steht, wollen wir das probieren. Aber wir haben auch gesagt, wir machen das nicht auf Teufel komm raus. Also es gibt ja auch, oder zumindest lese ich ab und zu Geschichten, die dann alles Mögliche noch probieren mit Leihmutterschaft im Ausland und dies und das. Und das kommt für uns nicht in Frage.
Mhm. Dir war das wichtig, auch über dieses Thema heute zu sprechen. Also du hast, als wir gesagt haben, du könntest doch hier zu mir zur Plus 1 kommen, gesagt, das ist ein Thema, über das du auch gerne offen sprichst. Warum?
Ja, ich spreche gern darüber. Ich mache daraus auch eigentlich von niemandem ein Geheimnis. Einfach auch aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Also selbst im Freundeskreis gibt es wenige Frauen, die zugeben, dass sie Probleme hatten, schwanger zu werden zum Beispiel. Es wird immer alles sehr perfekt dargestellt, ist mein Eindruck. Und wenn man dann die Zahlen daneben legt, dann kann das alles nicht so ganz stimmen. Also ich glaube, viele sind mit dem Thema konfrontiert und ich finde es schade, dass es immer noch so ein bisschen ein Tabu ist. Und deswegen bin ich hier.
Sehr gut. Vielen Dank. Sehr schön, dass du hier bist und so offen warst.
Ja, sehr gerne.
Es wird, denke ich, eine Frage sein, die sich viele Menschen immer wieder stellen.
Plus eins. Die Antwort.
Hier bei Die Antwort. Und die Antwort besprechen wir hier mit der Emotionsforscherin Carlotta Welding. Hallo.
Ja, hallo.
Es geht um ein Gefühl, was, glaube ich, viele immer wieder beschleicht. Luisa, du oder ich? Ich mach's mal. Was tue ich gegen das Gefühl, im Leben immer wieder zu denken, es könnte ja doch woanders besser sein? Also ich könnte auch vielleicht jemand anders sein oder ich könnte das Leben meines Nachbarn führen oder ich könnte ganz woanders leben. Luisa, wann hast du das zum letzten Mal gedacht?
Ich habe das ständig. Also ich habe das ständig eigentlich, dass ich so eine Rastlosigkeit in mir spüre und denke, ach, vielleicht doch nochmal ins Ausland gehen.
Wir haben aufgezählt, was du alles schon studiert hast und so, ne? Also ist nicht, du warst auch gerade erst in Kenia.
Ja, genau, ich war
Also es ist nicht so, dass du nichts machst, das möchte ich nur mal für die Zuhörer einordnen.
Ja, also ich schneide eher am Schlaf ab, damit alles in den Tag passt, aber trotzdem habe ich immer diese Rastlosigkeit in mir, denke, ah nee, also jetzt vielleicht doch nochmal einen anderen Dreh ins Leben bringen, nochmal ins Ausland oder soll ich vielleicht doch aufs Land ziehen und dann denke ich wieder, nee.
Also durchaus Privatleben und Beruf, wo dich das so befällt.
Absolut, ja, in beiden Richtungen, in jeder Hinsicht.
Carlotta, was glaubst du, was steckt hinter diesem, ich sag mal, Zweifel?
Ja, also Unzufriedenheit ist ja erstmal nichts Verkehrtes, sondern im Gegenteil total wichtig, weil Unzufriedenheit natürlich der Motor jeder Entwicklung ist. Das heißt, wenn ich unzufrieden bin, muss ich überlegen, ist das wirklich eine Unzufriedenheit auf emotionaler Ebene oder sind das eher Gedanken und ja, irgendwelche Wertvorstellungen, die mich antreiben? Das heißt, wenn du anfangs gesagt hast, was tue ich gegen das Gefühl zu denken, es könnte noch besser sein irgendwo, dann steckt genau da ja diese Gegenüberstellung drin.
Mhm.
Denke ich, es könnte irgendwo anders besser sein oder fühle ich tatsächlich, dass es irgendwo anders besser ist? Und meinen Gedanken, denen kann ich kognitiv auch etwas entgegensetzen. Das heißt, ich kann Gedanken willentlich eigentlich ganz gut steuern. Ich kann die regulieren, ich kann die umlenken, ich kann die entkräften. Aber wenn ich wirklich fühle, ich bin unzufrieden in meinem Job, in meiner Partnerschaft, in meinem Wohnort, dann kann ich mit meinen Gedanken da relativ wenig anrichten. Und dann ist das eher eine Aufforderung, tatsächlich was zu ändern. Weil natürlich das Ziel generell nicht heißen kann, sei zufrieden. Ja, egal
naja,
was ist, sondern
schon.
Ja, wenn Unzufriedenheit da ist, dann spür dieser Unzufriedenheit nach. Denn sie kann natürlich auch ein total genialer Motor sein für eine neue Perspektive und eine neue Ausrichtung.
Kann das nicht auch durch Neugier beeinflusst sein? Also bei mir kommt es, denke ich, oft gar nicht aus so einer Unzufriedenheit heraus, sondern eher, oh, es gibt so viel zu entdecken und zu sehen, ich kann doch jetzt nicht hier bleiben, sonst geht das alles an mir vorbei.
Da würde ich dann auch gar nicht sagen, dass da irgendetwas Schädliches dabei ist. Oder ich finde, das ist ja immer man ist ja einfach letztlich selber der Herrscher über sein Leben, wenn da keine negative Komponente drin enthalten ist, sondern du einfach ein rastloser Typ bist, der viel entdecken will und viele neue Lebensumstände kennenlernen will, dann ist da erstmal überhaupt nichts Verwerfliches dabei.
Aber darf ich vielleicht nochmal einhaken? Ich fand das wahnsinnig toll. In deiner ersten Antwort warst du schon wirklich sehr konkret, aber ich würde gerne jetzt zu dem Fall kommen, dass man entlarvt, man hat diese Gedanken. Und dann hast du gesagt, diese Gedanken umlenken, damit man dieses Zweifeln, diese Sehnsucht los wird. Wie denn?
Ja, unsere Gedanken, die beeinflussen selbstverständlich unsere Gefühle. Aber ich kann die Gedanken beispielsweise einfach stoppen. Also das macht man beispielsweise bei Menschen, die so zum Grübeln neigen oder zu katastrophisierenden Szenarien. Ja. Da übt man tatsächlich, dass man das wirklich unterbricht, dieses Gedankenkarussell. Wenn es aber jetzt eher sowas ist, dass man falschen Überzeugungen anhängt oder Wertvorstellungen oder sowas, dann kann man beispielsweise sich damit anfreunden, neue Wertvorstellungen in sich hinein zu trichtern. Mhm. Zum Beispiel, dass man wirklich verinnerlicht, Stabilität ist nicht gleich Stillstand. Aus langfristigen Verbindungen, auch nicht nur partnerschaftlich, sondern auch Verbindungen im Beruf beispielsweise oder Nachbarschaft oder so, entwächst eine neue Qualität, die ich vielleicht bisher in meinem rastlosen Leben noch nicht gekannt habe.
Also auch ein bisschen vielleicht das Problem, dass wir mehr in Kontakt mit uns und mit dem Jetzt kommen müssen generell, damit wir also unsere eigene Zufriedenheit vielleicht auch eher entdecken können, nicht nur irgendwie sich einem Gedankenkarussell hingeben, was möglicherweise ja auch also in der heutigen Kultur angefeuert ist von Social-Media-Kanälen, wo falsche Leben einem vorgegaukelt werden, die man aber sehr spannend und beneidenswert vielleicht findet, wenn man sich dem zu sehr hingibt.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist ein wahnsinnig schmaler Grat, weil natürlich einerseits die Freiheit, die wir genießen, ja, in Form von, dass wir die ganze Zeit andere Lebensrealitäten sehen können, dass wir auf Tinder sozusagen vorgegaukelt bekommen, wir hätten Millionen von optionalen Partnern zur Verfügung und was auch immer das sein kann. Diese Freiheit hat natürlich wahnsinnig viele Vorzüge, in dem Sinne, dass niemand sich mehr irgendwie verpflichten muss, auf Tod und Verderben mit einem Partner zusammen sein zu müssen, in dem Dorf seiner Großeltern sein ganzes Leben zu bleiben und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite birgt es natürlich auch die Gefahr, dass wir einfach niemals ankommen und niemals denken, hier ist es gut. Wir brauchen das aber. Jeder Mensch braucht das Gefühl, angekommen zu sein, was auch immer das dann heißt, ja?
Also, ich halte mal fest, Unzufriedenheit ist wichtig, das ist erstmal nichts Schlechtes, aber man muss dann gucken, ist das eine emotionale Geschichte oder geht es da um ein Gedankenkarussell? Gedanken kann man im Zweifelsfall umlenken, es hilft auch, falsche Wertvorstellungen zu überprüfen, Selbstbilder, Fremdaufträge wegschicken, und generell einfach vielleicht auch mehr Zutrauen in Stabilität als Qualität.
Ja, absolut. Wunderschön zusammengefasst.
Ja, vielen Dank, sage ich bei Carlotta Welding.
Gerne.
Für alle Hinweise auch und bis zum nächsten Mal und alles Gute.
Danke.
Und wenn Sie hier eine Frage haben, die wir besprechen sollten, dann schicken Sie uns eine Mail +1@deutschlandradio.de. Wir haben hier eine kleine Serie, die heißt Familienmomente. Momente, in denen man merkt, dass man eine Familie hat, Luisa. Und ich muss die ganze Zeit an diese Situation denken, wo ihr, in der ihr von einem Festival kamt und einen Familienbesuch erwartet habt. Und ihr wart total übernächtigt und der Familienbesuch kam einfach einen Tag früher und sagte, Ding Dong, hallo, da sind wir.
Ja, das war meine Schwester mit ihrer Familie, ja.
Wie habt ihr das überlebt?
Im Liegen sozusagen.
War das am Ende ein positiver oder ein schwieriger Familienmoment?
Nee, das war eigentlich, mit meiner Schwester, es sind immer die schönsten Familienmomente. Hat ihre ganze Mischpoke mit dabei gehabt, ihre drei Kinder, ihren Mann. Und ich hatte dann noch so versucht zu sagen, ja, aber ich werde es gar nicht schaffen zu kochen. Es wird nur Pommes und Lammertschun geben. Und die Kinder so, yeah, wir kommen auf jeden Fall früher.
Und ihr beide völlig übernächtigt, noch vom beide, Sommerregen und vom
wir
Zelten.
Wir beide fix und fertig, ja. Unser Zelt war total abgesoffen, total übernächtigt. Aber dann war es total schön und wir hingen dann alle mit Bergen von Pommes und Fanta auf der Couch und hatten uns dann einen schönen Abend gemacht.
Der Familienmoment.
Ja, also ich lebe hier mitten in Hamburg, im Osten von Hamburg, mit Hühnern. Ja, und ich habe mich dafür einfach entschieden, oder wir haben es dafür entschieden, meine Frau und ich, weil wir mal in Italien in Urlaub waren und das war so zauberhafte Momente, wenn wir dann mit dem Essen zu den Hühnern gegangen sind. Also wie urkomisch Hühner sein können. Mittlerweile sind wir bei 13 Mädchen. Dann haben wir den Klaus. Mein Nachbar von gegenüber sagte gleich, oh, wenn ich morgens den Hahn höre, dann gibt es Ärger. Dazu muss ich aber sagen, er besitzt ein Porsche und eine Harley Davidson. Also wenn er die anmacht, entschuldige. Ne? Und ich habe überall kleine Teiche und Sitzgelegenheiten, überall, wo man verweilen kann. Und wenn du dann so in den Garten guckst und siehst da die Hühner, wie die dann da auch verweilen. Die liegen da auch teilweise auf dem Rasen, sie putzen sich gegenseitig und es ist einfach beruhigend, tatsächlich beruhigend, solche Tiere im Haus zu haben. Und das Schöne ist eben noch jeden Morgen eine. So.
Eine Hühnerfamilie ist das. Familienmomente hier, unsere Serie. Klaus der Hahn, vielleicht der Hinweis, müsste mal geölt werden. Kam mir so vor, aber sehr charmant. Luisa, es war sehr schön, dass du hier warst. Hat mir sehr gefallen. Ging viel zu schnell vorbei.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Luisa Braun war zu Gast, künftig wie ich aktive Zufriedenheitsfesthalterin. Da haben wir ja gerade einen kleinen Crashkurs für bekommen.
Ja, sehr gut.
Schön, dass du heute hier warst und so offen warst. Und wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder.
Vielen Dank. Ciao.
Mach's gut. Unseren +1-Podcast, den gibt es zweimal jede Woche. Sie haben gerade den mit dem Lieblingsgast gehört. In unserem Geschichte-der-Woche-Podcast, da geht es aktuell um Robbie Clemens, den nennt man auch den deutschen Forrest Gump.
Das war ja, also ich weiß noch, ich kam da an und meine Familie, die standen alle da und ich da ans Ziel und wir haben uns umarmt und alle geweint und geheult. Und da kamen Leute, ey Alter, ist doch bloß Marathon, warum heult denn hier herum? Es wusste ja keiner was davor, was wir für eine Geschichte haben. Vom Prinzip her, Alter, der heult hier, ist bloß Marathon.
Ja, weil Robbie hat in seinem Leben ganz schön was durch und was das mit ihm macht und was da eigentlich geschehen ist, das erfahren Sie eben im +1 Geschichte der Woche Podcast. Hier war es das. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Utz Dreger. Bis zum nächsten Mal und ciao.